Herzlich willkommen zum Web-Talkshow-Podcast nur für die Ohren. Alle Folgen mit Video findet ihr auf www.webtalkshow.de. Hier gibt es echte Gespräche mit Stars, Newcomern und Zukunftsmachern. Und ich bin euer Moderator, Nico Gutjahr. Mein heutiger Gast ist Melanie Rabe. Melanie, ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Es ist ja schon ein bisschen her, dass wir beieinander saßen. Heute hören wir uns. Du hast ein brandneues Buch draußen, Die Wälder.
Ja.
Und man kann es nicht nur lesen, man kann es auch hören als Hörbuch. Und das Besondere beim Hörbuch ist, du hast das erste Kapitel gesprochen.
Ja, tatsächlich.
Wie war denn das für dich? Erzähl mal.
Ich war sehr aufgeregt, dass ich das nochmal machen durfte. Das war ja schon was Besonderes. Ich bin ja nun keine Sprecherin. Ich lese zwar häufig meine eigenen Texte vor auf Lesungen, aber dann bei diesem perfekten Sound im Tonstudio ist es doch nochmal was anderes. Da merkt man dann auch, dass man keine Sprecherin ist. Also es ist wirklich eine Herausforderung, aber es hat mir Spaß gemacht, die Regisseurin hat mir super geholfen und ja, es war schön, ich bin stolz drauf, dass ich das machen durfte.
Und du hast aber auch halt so eine schöne, angenehme, ruhige Stimme.
Ach, danke.
Und da möchte ich ja sagen, ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass du nur einmal zu hören bist, ganz am Anfang. Ich dachte, das wechselt so ein bisschen. Was steckt dahinter?
Der Grundgedanke war, es gibt halt eine kurze Stelle im Roman, der Prolog, die so ein bisschen rausfällt, also die ganz gut jemand anderes sprechen konnte. Und da hatte der Verlag mich halt gefragt, ob ich das machen möchte. Wir haben häufiger mal drüber gesprochen, ob ich einen größeren Teil lesen könnte oder wie wir das gestalten wollen. Aber das liegt tatsächlich auch so ein bisschen an mir. Also ich bin keine Sprecherin, ich habe da großen Respekt vor. Ich finde, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Job. Und ich traue mir das tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig zu, einen größeren Teil zu sprechen. Ich habe auch einen kleinen Sprachfehler. Der ist nicht so wirklich schlimm, aber ich habe halt so einen S-Fehler. Und ich bin jemand, der dann gerne schon wirklich guten Sound hat. Und ich habe das Gefühl, meine eigenen Quirks so in meiner Sprache würden mich als Hörerin wahrscheinlich auf Dauer nerven. Und deswegen dachte ich so, kurze Teil ist okay, aber das ganze Hörbuch, das muss wahrlich nicht von mir sein.
Gesprochen wurde es von der großartigen Anna Schutt.
Ja.
Meine Güte, ist die gut. Bevor wir über sie sprechen, erzähl, worum geht's in Die Wälder?
In Die Wälder geht es um meine Hauptfigur Nina. Nina ist eine ganz junge Ärztin, die ist gerade Anfang 30 und schuftet in einem Krankenhaus, schiebt Schichten ohne Ende, ist aber wahnsinnig engagiert und liebt ihren Job. Und Nina bekommt ganz am Anfang des Romans die Nachricht, dass ihr bester Freund gestorben ist. Ihr bester Freund aus Kindertagen, Tim. Und in diesen Schock und in diese Trauer mischt sich auch so ein bisschen Schuldgefühl, als Nina feststellt, dass Tim sie noch ganz, ganz kurz vor seinem Tod versucht hat zu erreichen. Und als sie ihre Mailbox abhört, stellt sie fest, er hat ihr eine Aufgabe hinterlassen, nämlich die Aufgabe, seine Schwester zu finden, die in den titelgebenden Wäldern, die das Dorf umgeben, in dem die alle gemeinsam aufgewachsen sind, verschwunden ist. Und der Clou an der Sache ist, Nina möchte ihrem besten Freund natürlich posthum diesen letzten Wunsch erfüllen. Aber um das zu tun, muss sie zurück in die Wälder und zurück in das Dorf, aus dem sie kommt. Und Nina hat geschworen, beides nie wieder zu betreten und macht sich sozusagen auf eine Reise ins Dunkel und auch in ihre eigene Vergangenheit.
Und sie war ja wirklich Jahrzehnte nicht mehr in den Wäldern,
ja, genau.
Ne? Oder in
ja,
dem Dorf.
Absolut.
Also das ist wahrlich eine Reise zurück. Ich habe als Leser oder in dem Falle als Zuhörer, habe ich die ganze Zeit gedacht, na, ist der wirklich tot, der Tim?
Ah, ja.
Jetzt sag mal, du als Autorin, würdest du an dieser Stelle im Interview mir die Frage beantworten? Ist Tim tot oder ist Tim nicht tot?
Ich würde das auf gar keinen Fall beantworten. Das ist auch gerade so ein Buch, bei dem, ich habe schon ein paar Interviews gemacht, wo ich merke, es ist ganz, ganz schwierig oder auch bei Lesungen, es ist schwierig, nicht zu spoilern und trotzdem gehaltvoll über den Stoff zu sprechen. Das ist echt eine Herausforderung.
Oh, das erleben wir jetzt in den nächsten Minuten.
Ja, absolut, genau. Nee, aber ich vermeide größere Spoiler und ich würde tatsächlich nicht verraten, ob Tim tot ist oder nicht.
Ja. Also es gibt einen ganz großen Antagonisten im Buch, eine Figur. Wenn wir uns jetzt alle mal zurückerinnern an unsere Kindheit, und das ist ja bei dir und mir jetzt ungefähr 12 Jahre her, da gab es tatsächlich immer einen Erwachsenen, der irgendwie eine gesonderte Horrorrolle hatte. Einer, der entweder war er nicht greifbar oder war immer da oder war böse, so wie man nur als Kind das Wort böse auf einen Menschen packen kann. Und ich hatte davon gleich zwei, drei. Hattest du auch so jemanden? Weil im Buch gibt's den ja.
Ja, du, ich überlege gerade. Natürlich, klar, als Kind tickt man da anders und es gibt dann so Leute, die man einfach gar nicht leiden kann, wo man dann als Erwachsener vielleicht denkt, boah, bist du gemein, nur weil derjenige so und so aussah oder es vielleicht so ein bisschen merkwürdig
Ja.
war. Da ist man dann ja als Erwachsener viel nachsichtiger. Aber ja, vielleicht so ein, zwei Lehrer, jetzt wo ich so überlege, fallen mir
Aber
schon
gleich
ein,
Lehrer.
ja, tatsächlich, ja.
Bei mir waren es tatsächlich Leute also der eine hat im gleichen Haus gewohnt, der war der Hausmeister, der war ein sehr, man könnte sagen, kinderhassender Mann, aber
Oh wow,
das
ja.
Krasse war, irgendwie zu der Zeit, das war ja kurz nach der Wende, waren die alle so ein bisschen strange. Ich glaube, die kamen alle nicht ganz zurecht mit allem. Und wenn dann noch so mittendrin irgendwie Kinder waren, und du kannst dir vielleicht vorstellen, ich war als Kind schon recht neugierig und laut, war das bei manchen Erwachsenen nicht so gern gesehen. Ich hatte manchmal auch den Eindruck, aber ich hatte auch Lehrer, einen besonders, da denke ich heute noch ungern dran. Bei dir im Buch
Ja.
heißt die entscheidende Figur, die ich meine, Wolf. Und
Ja.
ist ein ganz fürchterlicher Mensch, also wirklich in jeder Form fürchterlich. Warum hast du dich für den Namen Wolf, also das ist ja, glaube ich, Wolfgang im Ganzen, warum hast du dich dafür entschieden, ihm einen tierischen Namen zu geben?
Ja, der heißt tatsächlich mit Nachnamen Wolf.
Ah.
Also den Vornamen erfahren wir tatsächlich gar nicht im
Siehst
ganzen
du, hast
Buch.
mich getrickt.
Ja, und ja, ich suche immer sehr lange nach den passenden Namen für Figuren. Also die Namen sind mir sehr, sehr wichtig, dass die irgendwie schlüssig sind. Das sind oft sehr einfache Namen, aber die müssen irgendwie stimmen. Das ist so eine Bauchentscheidung. Und diesen Namen hatte ich total schnell. Ich finde diesen Namen, genau, du hast es ja gehört im Buch, wenn du es gelesen hättest, hättest du gesehen, dass er mit Doppel-F geschrieben ist. Deswegen
Ah.
die Leserinnen sehen, dass das der Nachname ist, genau. Und ich finde den Namen, ich finde, der hat irgendwie Punch. Dadurch, dass er so kurz ist, der hat irgendwas sehr, was leicht Bedrohliches. Also ich wollte gar nicht so das Tierische, aber ich mochte total gerne, dass er irgendwie bedrohlich klingt.
Also, das hast du
Und
geschafft.
der Name hat für mich schon, ja, der Name hat für mich schon irgendwie was Düsteres. Und
Ja.
ich finde es irgendwie ganz, ganz cool, wenn Namen manchmal schon was miterzählen. Das muss natürlich nicht immer so eins zu eins sein, dass jemand, der vielleicht fürchterlich ist, auch einen Namen hat, der ein bisschen unheimlich klingt. Es kann ja auch das Gegenteil sein. Man kann ja auch jemandem so einen Namen geben und das ist dann eine wahnsinnig nette Person. Das mache ich auch ganz gerne. Aber bei ihm wollte ich gerne, dass der Name schon irgendwie einen Eindruck vermittelt.
Hat er auf jeden Fall. Als du bei mir in der Web-Talkshow warst, wer das mal sehen möchte, der geht auf webtalkshow.de und gibt rechts oben in der Suche Melanie Rabe ein. Als du bei mir saßt, hatte ich noch gesagt, Mensch, und denk dran, ein schöner Name für Figuren ist immer Nico.
Oh ja,
Und dann habe
stimmt.
ich mich natürlich kurz gefreut, als ich den Namen in deinem Buch gehört habe. Natürlich wahrscheinlich nicht deswegen. Oder ich habe es in dein Unterbewusstsein geschafft, man weiß es nicht.
Ich glaube
Aber
schon.
die Geschichte rund um den Nico ist ja wahnsinnig dramatisch. Also da, es ist sowieso so viel drin in diesem Buch. Und da wir ja jetzt beide versprochen haben, nicht so hart zu spoilern, kann ich da gar nicht so drauf eingehen. Wir bleiben mal beim Wolf. Denn der Wolf spielt tatsächlich eine allentscheidende Rolle in der Gegenwart, von Nina und in der Vergangenheit. Denn wir sind immer in zwei Zeitebenen unterwegs, die irgendwann sich langsam aneinander annähern. Ich habe natürlich so ein bisschen an Stranger Things gedacht, wurde aber sehr schnell in die 90er geholt, denn das Buch spielt ja in den 90ern, also die Vergangenheit. Wie waren denn deine 90er, Melanie? Wo warst du denn da?
In den 90ern war ich im Oberbergischen in Nordrhein-Westfalen in einer Kleinstadt namens Wiehl und ja, bin ganz normal zur Schule gegangen, habe mit meinen Freunden abgehangen, Musik gehört, bisschen Theater gespielt, Quatsch gemacht, so halt, also wirklich Kleinstadt,
Ja,
Kleinstadtjugend.
wundervoll. Und du hattest auch in der Web-Talkshow erzählt, du hast immer einen Soundtrack für deine Bücher, beziehungsweise dein Freund hat damals, glaube ich, sogar direkt eine Playlist für dich zusammengestellt. Und in
Ja.
dem Buch gibt es, glaube ich, eine deiner Playlisten 1:1.
Diesmal gibt es einen richtigen Soundtrack, genau.
Krass.
Das ist nicht durchgehend das, was ich wirklich beim Schreiben des Buches gehört habe, aber es ist tatsächlich ins Buch integriert, weil eine meiner Figuren einer anderen Figur ein Mixtape macht. Und was auf diesem Mixtape drauf ist, das habe ich natürlich im Buch abgebildet.
Ja.
Und das ist sozusagen, ja, da hast du vollkommen recht, das ist der Soundtrack zu diesem
Ich
Buch, würde
glaube,
ich sagen.
das war aber auch cool für Anna Schutz, die es gesprochen hat, dass sie einfach mal Songnamen und Interpreten vorlesen durfte.
Ja, oder war was ganz anderes?
Warst
Ja.
du denn bei den Aufnahmen teilweise dabei? Weil ganz ja bestimmt nicht, du hast ja auch viel zu tun.
Ja, nee, ich war leider nicht dabei. Ich habe das leider nicht geschafft. Hätte ich sehr gerne gemacht. Ich hätte auch Anna Schutt gerne mal getroffen. Wir haben halt
Oh
gemailt
nein, ihr habt euch
kurz,
noch gar
aber
nicht in Person gesehen.
nee. nee, gar nicht. Es hat leider überhaupt nicht funktioniert.
Aber ich kenne dich doch. Du machst ja wieder Lesereise durch dreimal Deutschland. Da kommst du doch bestimmt mal bei ihr vorbei, oder? Weil das wäre doch geil, wenn es eine Lesung gäbe mit euch beiden.
Das wäre natürlich der Hammer. Da muss ich vielleicht tatsächlich mal fragen. Da habe ich witzigerweise überhaupt noch nicht dran gedacht. Aber das wäre wirklich großartig.
Deswegen machen wir dieses Interview. Anna hat mir geschrieben.
Richtig, genau.
Aber wenn ihr das macht, macht gerne ein Selfie, verlinkt mich, dann kann ich es bei Instagram posten, auf dem Wave Talk Show Account.
Unbedingt, das werde ich auf jeden Fall tun.
Die Wälder ist wahnsinnig gut. Spannend, sie haben mich wunderbar begleitet, also jede Bahnfahrt, jede S-Bahnfahrt war ein Fest, wieder unterwegs zu sein. Der Film, siehst du, so da ist es im Kopf schon drin. Das Buch findet fast komplett in einer Nacht statt, oder? Also der Handlungsstrang in der Gegenwart.
Ja, absolut. Das war tatsächlich so ein bisschen auch die Grundidee, dass fast alles während einer sehr transformativen nächtlichen Fahrt durch den Wald passiert.
Es ist abgefahren. Also ich kann dir eins sagen, Melanie, du hast wieder geschafft. Ich habe mit drin gesessen und habe immer panisch nach links und rechts geguckt, was macht welche Figur. Weil Nina ist ja nur am Anfang alleine. Letztendlich hat Tim diese Botschaft, die er hinterlassen hat, die eben Nina bekommt, auch noch an zwei andere, teilweise Freunde oder zumindest frühere Freunde geschickt. Und irgendwie sind dann alle drei in diesem Moment unterwegs. Und es geht ja darum, dass dieser Bösewicht, der Wolf, hat wahrscheinlich, man weiß es nicht, es ist der einzige Verdächtige zu dem Zeitpunkt, die Schwester von Tim, um die Ecke gebracht. Also das, was man vermutet. Und das ist natürlich für die Kids der spannendste Krimi ihrer Jugend. Das sind so die lebensverändernden Sommerferien. Hattest du sowas auch?
Nee, ich hätte fast gesagt, leider nicht. Also Gott sei Dank nicht. Nee, absolut nicht. Also meine Bücher sind, glaube ich, viel spannender als mein eigenes Leben. Und überhaupt nicht. Da fällt mir gar nichts zu ein. Das habe ich mir tatsächlich einfach ausgedacht. Ich fand es einfach cool, ich fand den Gedanken cool, dass irgendwie ein düsteres Geheimnis in der Vergangenheit liegt und dass dann die Erwachsenen das aufklären und dann nochmal zurückblicken und mit anderen Mitteln irgendwie darauf schauen. Aber da habe ich leider gar nichts zu bieten. Oder Gott sei Dank, besser gesagt.
Oder so, ne? Ich meine, lieber nicht tauschen. Apropos Erwachsene. Die Erwachsenen spielen in der Gegenwart, sind ja die Kids, die Erwachsenen, und damit fühlt man sich Aug auf Aug. Aber in der Vergangenheit, also die Erwachsenen der Protagonisten, die Eltern dazu, die sind fürchterlich. Also das war ja fast wie bei Stephen King, da weißt du ja auch, wenn es um Kinder geht, sind die Eltern immer katastrophal. Jetzt weiß ich ja, dass wenn ein Schauspieler eine negative Rolle spielt oder einen Antagonisten, fühlt er sich ja rein, weil jeder versucht ja nur das Beste zu tun, aus seiner Sicht. Ich glaube, für dich als Autorin, du musst ja in so viele Figuren reinschlüpfen. Schaffst du es da, dass jeder positiv in seiner Einstellung ist, also dass er das Richtige will? Oder sind die dann schon manchmal schwarz verfärbt?
Ich glaube, mir ist nicht so wichtig, dass jeder das Positive will. Mir ist wichtig, dass jeder etwas für ihn selbst Nachvollziehbares will. Also dass die Figuren in sich Sinn machen, dass die Dinge tun, weil das für sie Sinn macht, weil das für sie das Richtige ist. Die denken natürlich nicht alle, dass sie etwas Gutes tun. Aber das tun wir ja auch nicht alle in jedem Moment. Wir wissen ja auch oft, dass wir was Falsches machen, können nicht aus unserer Haut oder wissen es nicht besser oder wollen auch gerade in dem Moment nicht besser, weil wir gerade egoistisch sind oder was auch immer. Und deswegen habe ich gar keine Schwierigkeiten, böse in Anführungsstrichen Figuren zu schreiben oder Figuren, die sich böse verhalten. Das macht mir sogar großen Spaß und ich kann mich da gut reinversetzen. Nicht, weil ich böse wäre, sondern weil ich fest glaube, dass jeder von uns gut oder böse ist und dass man das jeden Tag irgendwie neu austarieren muss und da irgendwie dranbleiben muss. So. Und deswegen, ich finde solche Figuren total spannend, die irgendwie ganz viel falsch machen. Vor allem, wir sehen ja die Figuren, die jetzt vielleicht nicht die Protagonisten sind, immer nur durch einen bestimmten Filter. Und vielleicht sind die an anderen Stellen ganz, ganz großartig und machen ganz viel richtig. Aber an diesen Stellen, an denen wir sie begleiten, machen sie halt ganz viel falsch. Und deswegen sind es nicht automatisch böse Figuren. Und das ist mir halt wichtig, dass die durchaus auch hier und da noch facettenreich sind. Aber wir sehen sie halt durch eine bestimmte Linse und an vielen Stellen hier durch die Linsen ihrer Kinder. Und die sind halt hin und wieder nicht so begeistert von dem, was ihre Eltern machen. Und an vielen Stellen natürlich auch zu Recht.
Hattest du denn auch mal als Kind das Problem, dass du Erwachsene für völlig bescheuert gehalten hast, aber heute als Selbsterwachsene das völlig nachvollziehen kannst? Oder hast du da mit der Vergangenheit so abgeschlossen?
Ja, tatsächlich, lass mich überlegen. Tatsächlich bin ich niemand, der viel über seine Kindheit nachdenkt oder so. Und viele Dinge fallen mir auch erst ein, wenn mich jemand danach fragt oder wenn irgendjemand anders was erzählt. Aber tatsächlich, jetzt wenn du so fragst, gibt es schon Dinge, von die Erwachsene gemacht haben oder so oder gesagt haben oder wie die Dinge eingeordnet haben, die ich jetzt natürlich total nachvollziehbar finde. Also da merke ich dann auch, dass ich älter werde und dass ich auch erstmal mir am Anfang wieder so ein bisschen Mühe geben musste, mich eher wieder in die Kinderperspektive reinzuversetzen.
Ja, das finde ich, glaube ich, sehr spannend, ja, dass du das machen durftest. Du bist ja nochmal 13, 14, 15 geworden, oder?
Ja, genau. Ja, ich habe mir da tatsächlich nochmal reingezogen und auch nochmal überlegt, wie das so war und auch Kinder beobachtet, die ich kenne. Oder einfach, keine Ahnung, mir die Dynamik nochmal angeschaut, wenn ich irgendwie U-Bahn fahre und gerade Schulschluss ist oder so, weißt du?
Ja.
Und mich da nochmal reingedacht, wie das war. Und ich habe mich auch ernsthaft gefragt, wie ich jetzt als Erwachsene mich als Kind wahrgenommen hätte. Denn ich glaube, ich war echt ein seltsames Kind. Also ich war gar nicht, andere Kinder fanden mich nicht strange. Und ich hatte immer viele Freunde und Freundinnen und war ein super aktives Kind. Aber ich war auch echt seltsam. Und
wieso warst du denn seltsam? Wie denn?
Naja, ich war zum einen ein totaler Bücherwurm und zum anderen aber auch ein Kind, das viel draußen war, viel gespielt hat. Also ich war, glaube ich, nicht sehr leicht einzuordnen. Und ich war jetzt nicht vorlaut oder so, aber ich glaube, relativ altklug. und einfach so eine ganz komische Kombination aus Dingen, die nicht so richtig zusammenpassen. Und ja, so irgendwie.
Hättest du dich denn als Erwachsene, hättest du das Kind Melanie gemocht?
Ich glaube schon. Also ich glaube, ich mag...
Ich glaube schon.
Ja, ich glaube schon. Ich überlege gerade, ob ich wirklich schon mal ein Kind getroffen habe, das ich überhaupt nicht mag oder gar nicht nachvollziehen kann. Es gibt natürlich seltsame Kinder und sehr zugängliche Kinder und sehr reservierte Kinder, aber ich finde, die sind alle irgendwie... Ich mag das alles irgendwie. Und ich kann ja in allem auch irgendwie mich selber sehen. Keine Ahnung. Ja.
In allem?
Ja, irgendwie schon. Also Kinder, ich weiß nicht... dieses noch sehr offene und ehrliche, und das finde ich irgendwie super sympathisch, das mag ich natürlich total gerne.
In die Wälder geht es auch darum, dass man genau hinhört, deswegen ist es, glaube ich, auch so spannend, dass man eben das als Hörbuch hat, denn die vermisste Schwester von Tim, die ist, die hat eine besondere Art zu sprechen, also man würde es quasi Jahrzehnte später noch sofort am Klang erkennen, weil die so einzigartig war. Wenn du das jetzt schreibst, wenn du dich daran bewegst, dann weißt du ja, es braucht einen Wiedererkennungswert. Wieso hast du dich da entschieden, akustisch zu sein?
Ich finde es immer schön, wenn auch beim Lesen oder beim Hören verschiedene Sinne angesprochen werden. Also ich denke jetzt natürlich erstmal an Leserinnen, an Leser. Und ich versuche immer, dass die Vorstellungswelt, die ich kreiere, halt nicht nur sprachlich ist, sondern dass man das Gefühl hat, Dinge zu hören, Dinge zu riechen, dass vielleicht was knackt oder knistert. Es gibt auch so eine Figur, die immer so leicht nach Zimt riecht, weil sie immer diesen Zimt-Kaugummi kaut. Ja. Und ich mag das einfach, wenn solche Dinge dann irgendwie, ja, das Gehirn macht das dann ja mit irgendwie, ne, wenn man das dann liest oder hört. Und das finde ich irgendwie ganz schön, wenn Literatur dann auch so ein bisschen, ja, mit verschiedenen Sinnen arbeitet. Und in dem Fall akustisch war, hat tatsächlich mit einer eigenen Vorliebe zu tun. Also ich interessiere mich sehr, und das heißt, ich interessiere mich dafür, ich mag es, wenn Menschen eine schöne Stimme haben oder eine besondere Art zu reden. Das finde ich viel interessanter oder attraktiver als beispielsweise tolles Aussehen. Ich hab's damit irgendwie. Ich mag gern schöne oder interessante Stimmen. Und ich dachte, dass so eine interessante Figur, so ein interessantes Mädchen, das dann auch noch so eine ganz spezifische Art hat zu reden, dass das irgendwie sehr cool und eindrücklich wäre und auch etwas, woran man sich über Jahrzehnte immer erinnern wird. Und etwas sehr Wiedererkennbares. Und deswegen habe ich das dieser Figur mitgegeben.
Ah, sehr gut, sehr gut. Also du schaffst es natürlich wieder ein Page-Turner nach dem anderen. Man will immer wissen, wie es weitergeht, ob man es jetzt hört oder liest. Es gibt viele Wendungen, viele Verstrickungen. Du hast es geschrieben. Hast du es denn, als es als Hörbuch fertig war, einmal komplett durchgehört? Wir sind ja unter uns, du kannst ganz offen sprechen.
Ja, ich habe es tatsächlich gehört. Es ist richtig, richtig gut geworden. Also es gab so ein paar Stellen, da habe ich tatsächlich einfach nur auf Basis dessen, wie Anna Schutt das gesprochen hat, so ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Und den Text kenne ich natürlich in- und auswendig, wenn ich das lese. Da regt sich bei mir gar nichts. Aber so wie sie es gelesen hat, war es wirklich, wirklich auch für mich aufregend, obwohl ich natürlich genau weiß, was passiert. Und ja. Sie hat auch an ein paar Stellen fand ich das auch so emotional, wie sie das gelesen hat. Fand ich super, total gut.
Ja, also wie sie von den männlichen und weiblichen Figuren hin und her springt, es ist irre. Ja. Also gerade der besprochene Wolf, wie sie den spricht.
Ja, mega gut.
Widerlich, also wahnsinnig gut. Mega ich hatte gut. letztens David Nathan in der Web-Talkshow zu Gast. Das ist die deutsche Stimme von Johnny Depp.
Ja.
Und ich habe ihn auch gefragt, wie macht er das denn mit männlichen und weiblichen Figuren? Weil ich höre gerade von ihm gelesen, Stephen King, das Institut. Und er sagte, also es kann sein, dass ich da gar keinen Unterschied mache. Also na klar, vielleicht in der Betonung, aber eher auf den Inhalt als auf das Geschlecht. Mhm. Fand ich total spannend. Also da hast du mit Anna echt also einen Glücksgriff gemacht. Bist du auf sie gekommen? Hat man sie dir empfohlen? Wie seid ihr aneinander geraten?
Ja, tatsächlich hat meine Lektorin vom Hörverlag die Idee gehabt und ich war natürlich sofort Feuer und Flamme und dann hatten wir natürlich auch noch das Glück, dass sie Zeit hatte und Lust und dann haben wir das einfach zusammen gemacht, das war total cool.
Also das ist wirklich, also allein, auch wenn man jetzt sagt, ich finde den Plot, ich finde die Idee von Die Wälder nicht gut, hört trotzdem mal in die Hörbuchvariante rein, einfach um einen Eindruck zu kriegen, wie toll die Anna das spricht an der Stelle, unbedingt. Falls sie uns hört, auch liebe Grüße. Ganz toll. Die Wälder, wie lange hat es gedauert von der Idee bis zum fertigen Buch?
Ich würde sagen, so vom wirklichen Schreiben her ein Jahr, anderthalb Jahre. Allerdings hatte ich die Idee schon vor ganz, ganz vielen Jahren und hatte damals noch keine Möglichkeit, sie umzusetzen. Deswegen, wenn man die Frage ganz wortwörtlich nimmt, sind es wahrscheinlich eher 15 bis 20 Jahre.
Ach, aber, so lange ist die Idee in dir schon.
Ja, ich hab von der ewigen Zeit schon die Idee gehabt, dass ein Roman in den Wäldern spielen sollte. Aber ich hatte da noch keine Geschichte drumherum. Ich wusste noch nicht, was ich da genau erzählen will. Aber diese Idee mit dem Auto, das durch den nächtlichen Wald fährt, die ist ganz, ganz alt. Also die ist mir dann tatsächlich vor 2 Jahren nochmal wiedergekommen. Und da ploppten dann plötzlich die ganzen Folgeideen auf. Und ich wusste, was ich damit machen möchte. Habe ich dann dran gesetzt. Und dann hat es nochmal ungefähr anderthalb Jahre gedauert, bis es fertig war. Aber die Idee ist wirklich alt und es ist auch das erste Mal, dass ich eine Idee, die ich früher hatte, umgesetzt habe, weil ich normalerweise immer die Ideen umsetze, die mir gerade so kommen, die auch gerade mit der Zeit zu tun haben.
Wir haben in der Web-Talkshow auch drüber gesprochen, ob du auch mal alte Sachen noch anpackst und so, nö, gar nicht, nö, die sind vom Tisch.
Genau, ja. Und da habe ich tatsächlich aber nie was zugeschrieben, das war einfach nur so eine Idee in meinem Notizbuch. Und dann, keine Ahnung, ploppte das plötzlich wieder auf und ich dachte, hey, da kann man das erzählen und das passiert dann und dann passiert das und dann läuft der vors Auto und dann passiert das und irgendwie.
Und der Hund.
Genau, der Hund, Billy, ja.
Also es hat sich natürlich wahnsinnig gut gelesen und mittlerweile denkt man ja auch immer gleich an Verfilmungen. So, jetzt ist dein Name da mittlerweile ja auch sehr gut bekannt und auch völlig zu Recht. Da hat doch bestimmt schon jemand das Wort Verfilmung mal in den Mund genommen.
Ja, tatsächlich. Also wir haben ein paar Angebote für die Wälder. Ich muss mir die noch anschauen. Und und dann entscheiden wir, in wessen Hände wir das vertrauensvoll geben, das Baby.
Also wenn du Mitbestimmungsrechte hast und denk bitte dran, so als Hintergrundstatisten, du und ich an einem Tisch einfach nur sitzend und uns unterhalten, wäre toll.
Weißt ja, du, dass
wir
oder? Das
einfach so eine Szene für uns haben. Also wir sind nur im Hintergrund, aber wir sind da.
Eigentlich eine gute Idee, so einen kleinen Cameo sollten wir auf jeden Fall machen.
Auf jeden Fall. Sag mal, ohne zu spoilern, was ist denn dein Lieblingsmoment in deinem Buch? Ich kann dir sagen, welcher meiner ist.
Mein Lieblingsmoment ist, glaube ich, ziemlich am Ende des Buches.
Meiner auch?
Ja, und wie spoilere ich das jetzt nicht? Also der Roman hat ja auch so ein bisschen was mit Trauer zu tun. Ja. Ninas bester Freund ist nun mal tot und Nina trauert um den. Und am Ende des Buches stellt sich heraus, dass Tim etwas geplant hat vor seinem Tod, um seinen besten Freunden oder seinen nächsten Angehörigen die Trauer zu erleichtern. Und diesen Moment mag ich sehr gerne. Der hat mit einem jungen Mädchen zu tun, das... das wäre jetzt wieder ein Spoiler.
Nee, das kannst du nicht machen.
Aber du weißt, welchen Moment ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Also dieses junge Mädchen, und jeder, der das Buch lesen wird, wird sofort wissen, was gemeint ist. Diese Idee ist so unsagbar genial und gut, weil es geht darum, wie hinterlässt man Botschaften, wenn man selber nichts sagen kann. Und also das war wirklich wahnsinnig gut. Für mich ist, mein Lieblingsmoment ist noch weiter hinten. Und tatsächlich hast du Folgendes geschafft, liebe Melanie. Ich habe das Buch gehört, war durch und bin in eine Buchhandlung, um nochmal kurz über diese, es ist letzte oder vorletzte Seite, rüber zu fliegen.
Ah, wie schön.
Weil das war wirklich... Wirklich, wirklich toll. Du hast es auch geschafft, dass ich endlich mal wieder in der S-Bahn weine. Also ganz, ganz wunderbar. Also die letzten anderthalb, zwei, drei Seiten, die reißen einen wirklich weg. Also das ist toll.
Das freut mich. Vielen Dank.
Gerne. Die große Spannung versucht man natürlich, glaube ich, als Autor die ganze Zeit zu halten, was ja unmöglich ist. Man muss ja immer wieder Atempausen dazwischen lassen, dass man auch mal kurz durchatmen kann. Wie ist das bei dir? Machst du die bewusst, dass du auch mal sagst, okay, jetzt lege ich das Buch mal irgendwie 1-2 Tage beiseite oder schreibst du das am Stück durch?
Also wenn ich am Stück schreiben kann, schreibe ich auf jeden Fall am Stück. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass ich permanent ununterbrochen schreiben kann, einfach weil ich auch andere Verpflichtungen habe und so.
Und so aber Leben wenn ich wirklich, manchmal.
Ja, genau. Und auch einfach Lesereise und Presse und ganz normales Freiberufler-Dasein und so. Aber wenn man mich lässt, dann schreibe ich wirklich en bloc. Und wenn es fließt, dann soll man es nicht unterbrechen. Also wenn ich im Flow bin, dann unterbreche ich den nicht. Aber wenn es nicht läuft, dann habe ich auch überhaupt kein Problem damit, eine Pause einzulegen und mal wegzulegen und wieder einen frischen Blick zu gewinnen und die Betriebsblindheit loszuwerden und so. Aber meine Empfehlung wäre immer, wenn es läuft, dann läuft's und dann weitermachen, bis es nicht mehr läuft. Auf jeden Fall.
Übrigens, Romy Hausmann war letztens zu Gast im Web-Talkshow-Podcast.
Ach, guck.
Ja, und wir haben natürlich auch über dich gesprochen, denn ihr tolles Werk Liebeskind, da habe ich zu ihr gesagt, wie hast du das geschafft, dass auf der Rückseite Sebastian Fitzek und Melanie Rabe ihre persönliche Kritik dahin schreiben? Weißt du, wie das entstanden ist?
Ja, wir sind bei der gleichen Literaturagentur. Und die Katharina, die Literaturagentin, die mich quasi zu dieser Agentur geholt hat oder mitgeholt hat, ist auch die Agentin von Romy Hausmann. Und sie hat mich gefragt. Und da habe ich natürlich sofort das Buch gelesen und gemocht und gerne geblurbt. Also gerne ein Blurb gegeben, ein Zitat.
Und bei Sebastian muss es ähnlich gewesen sein. Er war ja auch schon zu Gast in der Web-Talkshow.
Ja.
Ich sehe das so auf dem Buchrücken und denke, das gibt's ja gar nicht. Und dann wollte ich natürlich von Romy das wissen. Hat Romy zu mir gesagt, du, das kann ich bis heute überhaupt nicht fassen. Ich habe damals zu meiner Agentin aus Spaß gesagt, du, wenn auf der Rückseite Sebastian Fitzek und Melanie Rabe was zum Buch schreiben könnten, wäre super. Also da sind Träume wahr geworden.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Also auch ein ganz krasses Buch. Also absoluter Wahnsinn. Aber du schaffst es immer noch nebenbei zu lesen, ja?
Ja, absolut. Also wenn ich selber gerade einen Spannungstitel schreibe, dann lese ich natürlich keine Spannung. Aber ich lese viel Non-Fiction, also viel Sachbuch und viel andere Genres.
Oh, was liest du denn da gerade als Sachbuch? Oder was hattest du gerade?
Ich hatte gerade ein Sachbuch über Kreativität. Das heißt, lass mich überlegen, das heißt irgendwas mit Flow. Flow, wie Kreativität entsteht oder so. Irgendwie so ähnlich. Ich lese gerade viele Bücher über das Thema, weil ich gerade ein Sachbuch über Kreativität schreibe. Deswegen war es tatsächlich Recherche. Oh, und ich habe noch ein anderes sehr gutes Sachbuch gelesen, nämlich die Autobiografie, nee, stimmt gar nicht, die Biografie von Dirk Nowitzki.
Großartig.
Die auch irgendwie ziemlicher Bestseller war und ganz tolles Buch. Also ich interessiere mich gar nicht für Basketball und bisher auch gar nicht für Dirk Nowitzki. Aber mir wurde das Buch so oft empfohlen, weil das so gut geschrieben ist. Und das kann ich absolut bestätigen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Buch, das irgendwie Dinge plötzlich interessant macht, für die man sich vorher gar nicht interessiert hat. Und das kann ich total empfehlen. Das war richtig super.
Und sag mal, das Thema Bestseller ist bei dir ja immer ganz, ganz wichtig und ganz spannend. Jetzt ist einigen Leuten aufgefallen, dass auf der Erstauflage deines Buchs Die Wälder stand drauf der neue Bestseller von Melanie Rabe.
Ja, das war ja total krass. Das war bei Der Schatten auch schon so. Das suche ich mir natürlich so nicht aus. Ne? Also ich glaube, da gibt es so ein paar Misconceptions, als würden wir Autoren irgendwie die Cover selber basteln und da Dinge draufschreiben. Das ist natürlich nicht so. Das macht natürlich mein Verlag.
Schöne Idee.
Ja, und weißt du, ich sehe sowas und denke auch, okay, no pressure at all. Aber der Verlag war da sehr, sehr zuversichtlich, dass das laufen würde. Und sie hatten ja zum Glück auch recht.
Ja, absolut. Also als ich gehört habe, die Wälder, mir geht es genauso. Wälder sind für mich immer irgendwie mystisch und gruselig. Und mal sehen, was da passiert. War eigentlich klar, du hattest bei Instagram, glaube ich, zuerst den Titel und dann das Cover. Oder ich weiß es gar nicht.
Ja, ich glaube schon.
Als ich das Cover gesehen habe, ich gedacht, oh, geil. Oh, das wird so gut. Wer hat das Cover gemacht und wie wurde es an dich rangebracht?
Ich kriege die Cover tatsächlich immer über einen Verlag. Also die haben da verschiedene Agenturen, die dann gebrieft werden mit Titel und Text und vielleicht auch bestimmten Textstellen. Und die machen dann einfach Vorschläge. Und das war tatsächlich der erste Vorschlag, den ich zu diesem Cover bekommen habe. Es hat, glaube ich, relativ lang gedauert. Also anscheinend sind schon ein paar Dinge, wobei ich da jetzt spekuliere, anscheinend schon ein paar Dinge abgelehnt worden, bevor ich überhaupt einen Vorschlag zu sehen bekommen habe. Mhm. Und auf den haben wir uns total schnell geeinigt.
Ey, also, die sieht auch super aus. Das ist wirklich toll.
Ja, total, Wahnsinn. Mir gefällt es auch gut.
Hast du mittlerweile ein paar Kritiken gelesen oder machst du das immer noch nicht so gerne?
Ich mache das immer noch nicht so gerne. Also ich mache das tatsächlich, wenn wirklich große Medien was schreiben. Ich habe gestern, hat mir eine Freundin einen Artikel geschickt von WDR 4. Den habe ich mir tatsächlich angeschaut, auch weil ich einen Journalisten kenne, den Stefan Keim. Aber normalerweise gucke ich mir das gar nicht an. Das hat vor allem auch damit zu tun, ja, also zum einen warte ich jetzt schon wieder knietief durchs nächste Buch. Also ich bin schon wieder mit dem Kopf ganz woanders natürlich. Und dann hat das für mich auch nicht so großen Wert. Also es gibt tatsächlich viele Leute, mit denen ich über meine Texte spreche, die meine Texte kritisieren, wo ich überlege, was ich besser machen kann. Das ist natürlich zuallererst meine Lektorin, dann die Leute von meiner Agentur und ein paar andere Leserinnen, Leser aus der Branche oder vielleicht auch nicht aus der Branche, denen ich sehr vertraue und auf deren Meinung ich viel gebe. Und wenn ich die durch habe, dann habe ich eigentlich kein weiteres Redebedürfnis mehr. Und ich finde es tatsächlich nicht hilfreich, sich zu viele Kritiken reinzuziehen. Also ich finde, wenn man sich negative Kritiken reinzieht, dann kriegt man vielleicht schlecht Laune, nur weil man irgendwas gelesen hat, was jeder absondern kann, der zufällig einen Internet-Account hat. Und wenn man zu viele positive Kritiken liest, findet man sich vielleicht irgendwann selber ein bisschen zu geil, was auch nicht gut ist. Und deswegen, also ich empfehle da wirklich immer bei sich selber zu bleiben und auf den Text zu gucken und im Idealfall einfach weiterzumachen, weil der wichtigste Text ist immer der, den man gerade schreibt, nicht der, den man schon geschrieben hat oder der am erfolgreichsten ist. Und bei der Arbeit bleiben, nicht bei der Selbstbespiegelung, das finde ich total wichtig.
Toll ausgedrückt, du solltest mal ein paar Sachen schreiben. nee, aber hast du absolut recht. Also Kritik ist ja sowieso immer so eine Schwierigkeit. Ich habe auch den Eindruck, dass die Leute, die lieben es, kritisch zu sein, aber früher war irgendwie nie klar, was bedeutet konstruktive Kritik. Heute ist das irgendwie so allumfassend, weil damit kann man ja wenigstens arbeiten, wenn man denn will. Aber es ist auch krass, dass Leute erwarten, dass man ja sich wirklich jede Kritik irgendwie gönnt. Also ich weiß noch, am Anfang mit der Web-Talkshow habe ich mir auch so ein paar Kritiken sehr zu Herzen genommen. Und da war eine dabei, da war das letzte Mal, dass ich wirklich Kritik, negative Kritik, richtig an mich rangelassen habe. Und das war bei einer ganz tollen Folge mit der wunderbaren Elif. Das ist eine bildhübsche und wundertolle, talentierte Sängerin und Textschreiberin. Und die Folge kam raus und ich glaube, sie war 3 Stunden oder 7 Stunden online. Und das ist in Internetzeit viel oder wenig oder gar nichts, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall noch nicht lange draußen. Und jetzt ist es so bei der Web-Talkshow, wenn du den Kanal nicht abonniert hast und dann muss irgendwas in deinem Leben passieren, dass du sagst, ich suche jetzt mal ein Interview zum Beispiel mit Melanie Rabe. Ja, wenn du jetzt ein neues Buch hast und man sagt Melanie Rabe Interview, dann findet man das. Aber diese Kombination, dass du irgendwo das Wort Interview hinterherpackst, ist schon selten. Das heißt, wenn der Künstler es selber nicht teilt, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch, dass die Fans das von alleine finden. So. Ja. Die ersten 7 Stunden sind also um und derjenige schrieb dann, Nico, das kannst du ja eigentlich sein lassen mit der Show, ne? Weil guck mal, 30 Daumen nach oben, kein Kommentar, kaum 100 Klicks. Also entweder suchst du die Hilfe oder du lässt es einfach sein. Wow, und ich weiß auch, war an einem Sonntagmorgen. Und ich habe es überlegt, lasse ich das jetzt an mich ran oder nicht? Und habe mich dazu entschlossen, das ein letztes Mal mit voller Wucht an mich ranzulassen. Und hab da so mit 2, 3 Leuten drüber gesprochen und da war auch der Tenor war die ganze Zeit, erstens, wer ist das? Was hat der mit deinem Leben zu tun? Was will der denn? Der selber hatte halt, weiß ich nicht, die Abonnentenanzahl ist nicht wichtig, aber seine war deutlich unter 100 und das war halt alles nichts. Und ich habe dann mir so auch überlegt, was ist das für jemand? Wahrscheinlich jemand, der sich denkt, das kann ja viel besser als das, was der da macht. Mhm. Ja, warum hat der denn jetzt warum darf denn der da moderieren? Und letztendlich habe ich es ja genauso gemacht wie du, weder du noch ich. Wir haben nicht gewartet, dass jemand sagt, du darfst, sondern wir haben gemacht.
Ja, richtig. Ja?
Und ich glaube, das ist allentscheidend. Würdest du denn diesen Schritt, dass du sagst, ich bin Autorin, nochmal gehen, sofort? Oder würdest du heute irgendwas anders machen oder bedenken?
Nee, gar nicht. Ich würde das ganz genauso nochmal machen. Also du hast es eigentlich schon gesagt, entweder man macht oder man lässt es bleiben. Entweder man macht oder man sitzt irgendwo und kritisiert andere. Und für mich hat halt nur das Tun Wert. Weißt du, darüber reden, was man alles machen könnte, was man vielleicht besser kann als andere, was man vielleicht irgendwann tun wird, das hat alles keinen Wert. Auch die ganzen tollen Ideen, die man hat, haben keinen Wert, wenn man sie nicht umsetzt. Und wenn man sie umsetzen möchte, dann ist man da draußen, dann kann man kritisiert werden, dann ist man in der Arena und nicht mehr auf den Rängen, wo man einfach ganz bequem mit Tomaten werfen kann. Und dann muss man halt zeigen, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Und für mich geht es immer nur um die in der Arena, nicht um die, die vielleicht irgendwie Tomaten werfen, weißt du? Und deswegen, ich habe Respekt vor allen, die es halt wagen, was auch immer es ist, ob es was Kreatives ist, ob es auf einem ganz anderen Feld ist. Aber man exponiert sich halt. Und mir tut es halt auch fast so ein bisschen leid, wenn Leute so viel Zeit darauf aufwenden, negative Kommentare zu schreiben, wenn du irgendwie ein Video hochlädst oder so, statt irgendwie was Sinnvolles mit ihrer Zeit zu tun. Und sorry, das klingt jetzt vielleicht kontrovers, aber ich finde, es ist überhaupt keine kontroverse Aussage, dass es eine sinnlose Zeitverschwendung ist, online Leute zu kritisieren, wegen nichts. Und die vielleicht... ich finde das wirklich eine wertlose Aussage, dir zu sagen, lass es doch einfach sein. Das ist ja wirklich totaler Quatsch, ne, so... Und nicht konstruktiv, gar nichts. Uns drückt alles über denjenigen aus, der es geschrieben hat, und nichts über dich.
Genau, und das Schöne ist, das Video wurde noch sehr erfolgreich.
Ja, mega. Was dann natürlich, ein gutes Leben ist die beste Rache. Und total. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wie ich diese Lektion gelernt habe. Das war lange, bevor ich irgendwie als Autorin in Erscheinung getreten bin. Ich habe da schon geschrieben und Theater gespielt und solche Sachen gemacht, aber noch gar nicht veröffentlicht. Und ich war da mal, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Rhein oder an der Mosel war, irgendwie bei einem Winzer und habe Wein gekauft. Und der hat uns in seinem Haus rumgeführt, weil sein Vater Maler war. Und ich irgendwie bemerkt habe, dass der so ganz, ganz tolle Gemälde an den Wänden hängen hat. Und ich habe gesagt, wow, was ist denn das für ein Maler und wie schön. Und hat erzählt, das sind Gemälde von seinem Vater, der wohl regional ein ziemlich bekannter Maler war. Und ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber er hat dann diesen Satz gesagt, dass sein Vater immer, wenn er für irgendwas kritisiert wurde, was er künstlerisch gemacht hat, immer mit den Schultern gezuckt hat und gesagt hat, das hat alles mit den Kritikern zu tun und nichts mit mir. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil Kreativität oder kreativer Ausdruck ja sehr individuell ist. Und wie man Dinge aufnimmt, ist genauso individuell und sagt etwas über einen selbst aus. Und dass du mein Buch so gelesen hast, wie du es gelesen hast, zum Beispiel, sagt ja auch etwas darüber aus, wie du bist, was dir gefällt, was dich vielleicht auch rührt oder was dich erheitert und so weiter und so weiter. Und das sind ja alles unglaublich subjektive Dinge. Und das finde ich irgendwie so spannend. Das sollte alle, die irgendwie kreativ tätig sind, auch wahnsinnig erleichtern, sich das nochmal vors innere Auge zu führen.
Ja, ein gutes Leben ist die beste Rache. Ist ein schönes Zitat auch aus deinem Buch.
Ja, stimmt. Das kommt ja auch vor, genau.
Sag mal, vor welcher Figur in deinem Buch Die Wälder hast du den größten Respekt? Wenn es ein Mensch wäre.
Ich glaube auf jeden Fall meine Hauptfigur Nina. Die finde ich, die macht halt alles für ihre Freunde. Ne? Also die geht ein echtes Wagnis ein, um ihrem besten Freund, der ja noch nicht mal mehr am Leben ist, einen Wunsch zu erfüllen. Die begibt sich in Gefahr, riskiert auch ein Stück weit ihren Job und macht was echt Mutiges. Und da habe ich Respekt vor. Und von allem anderen mal abgesehen, habe ich auch einfach so Respekt vor dieser Figur, weil die Ärztin ist. Und es gibt, glaube ich, keinen Job, vor dem ich so viel Respekt habe wie vor Ärzten, weil die einfach eine wahnsinnige Verantwortung tragen, echt krassen Job haben, der echt irgendwie nochmal eine ganz andere Form von Druck bedeutet. Und das ist auch nicht umsonst so, dass diese Figur ausgerechnet Ärztin ist. Also ich wollte, dass die wirklich was ganz, ganz Beeindruckendes macht, dass es so eine Heldin des Alltags auch ist.
Ich glaube nicht, dass es bei dir irgendwas Zufälliges gibt bei deinen Werken. Dafür kenne ich dich ein bisschen. Ich hatte letztens er war damals der jüngste Chefarzt einer Neurochirurgie hier in der Charité, Professor Dr. Peter Vaikozzi, in der Web-Talkshow zu Gast. Und wir haben eben auch genau über dieses Thema gesprochen. Und ich habe zu ihm gesagt, Peter, sage ich, du hast, wenn jetzt andere einen Fehler machen, sagen wir zum Beispiel jetzt ein Fleischer, wenn jetzt ein Fleischer statt Schinken eine Salami rausgibt, ja, dann ist vielleicht der Kunde ein bisschen ärgerlich, vielleicht beschwert er sich beim Chef, aber das ist ja nichts. Sag Peter, wenn du einen Fehler machst, scheiße.
Ja, ganz genau.
Und da guckte er mich kurz an und ich habe dann aber auch weitergesprochen, weil das lässt du ja als Arzt gar nicht an dich ran, glaube ich. Das ist ja, das kannst du ja nicht, kannst du ja. Das ist ja, als ob du, oder damals, als es so hieß, dass Rockmusik Amokläufe kreiert, kannst du ja auch nicht als Rockmusiker sagen, oh Gott. Ja. Und ich glaube aber, für diesen ganz kurzen Moment, ihm das einfach nochmal in Erinnerung zu führen, dass es auch gesellschaftlich halt da ist, dass man das weiß. Aber das ist schon krass. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass der Respekt so ein bisschen flöten geht, generell so gegenüber Sachen, einfach mal auch die Dankbarkeit. Ja, einfach mal sagen, ey, toll, was du leistest, toll, was du machst. Aber du kriegst die Leute, sind alle so ein bisschen festgefahren. Ich habe letztens eine Mitarbeiterin in der Modekette erschrocken, als ich zu ihr an der Kasse gesagt habe, und wie geht's dir? Und dann guckte sie mich völlig entsetzt an und sagte, gut. Muss sie natürlich lachen, weil es wirklich glaubhaft vorgetragen war, dass es ihr gut ging. Und dann habe ich gesagt, bald Feierabend. Sie so, ja, bald kann ich die Sonne sehen. Ich sage, naja, draußen regnet's. Aber ich hatte was Buntes an zu dem Zeitpunkt, eine gelbe Jacke. Und dann sagt sie, aber Sie sind ja schön bunt angezogen. Das ist ja fast wie die Sonne. Sweet. Aber da wurde sie, glaube ich, dann kurz wach. Und ich glaube, wir nehmen das auch so wenig wahr. Ich versuche da immer mal wieder, mich selber auch wach zu rütteln. Weil man tendiert ja so schnell dazu, sich auch über Sachen zu wundern oder zu ärgern. Und ich glaube, als Autorin hat man die Empathie noch vielleicht ein Stück höher, weil du ja quasi empathisch sein musst für, wie viele Figuren haben die Wälder? 20? Mehr?
Oh, ich habe es tatsächlich nie gezählt. Ich habe ja ein relativ kleines Personal, aber 20 sind es garantiert.
Das denke ich auch. Und da musst du ja empathisch sein für 20.
ja, auf jeden Fall.
Gelingt dir das im Alltag auch gut oder ertappst du dich manchmal, dass du denkst, Melanie, das war vielleicht nicht ganz so nett.
Ja, also ich bin da natürlich überhaupt nicht perfekt, aber eine meiner größten Stärken ist auf jeden Fall Empathie. Also ich kann mich gut in andere Leute einfühlen. Ich habe das auch meistens, ich komme in den Raum und ich muss da gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß sofort, wie es allen geht irgendwie. Also ich kann das einfach merken. Ich bin auch, glaube ich, so gerne jemand, der als Kummerkasten fungiert für den Freundeskreis. Also ich bin wirklich jemand, zu dem Leute kommen. Es passiert mir ganz oft, dass ich einfach irgendwo in der Bahn oder so sitze und mir wildfremde Menschen das Herz ausschütten. Also das sind Dinge, die mir total häufig im Alltag passieren.
Krass.
Und das hat, glaube ich, einfach damit zu tun. Ich glaube, du bist so ähnlich, oder? Dass du schnell eine Verbindung zu anderen Leuten aufbaust und merkst, wie die sich fühlen und so. Und ich weiß gar nicht, ob man das, vielleicht kann man das auch lernen, aber bei mir war das schon immer so. Ich finde auch, das ist gar nicht jetzt gar nichts super Besonderes, aber ich versuche halt, das zu kultivieren, ne? Mich zu unterhalten, mich zu interessieren, auf andere zu gucken. Und ich finde, das macht ja auch, von allem anderen mal abgesehen, das macht ja auch das eigene Leben schöner.
Völlig,
wenn man, wenn man ein bisschen zuhört und ein bisschen guckt, wie es anderen so geht und auch einfach höflich ist, ne? Das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Also ich merke immer selber, ich hatte es letztens nochmal den umgekehrten Fall. Ich hatte einen miesen Tag, einen wirklich miesen Tag. Gar nichts Schlimmes passiert, aber einfach, ne, dunkel draußen, ätzend, Regen, schlug mir aufs Gemüt und so. Manchmal ist das ja so. Und ich gehe irgendwie einkaufen und die Verkäuferin, es gibt so beim Supermarkt bei mir um die Ecke eine Verkäuferin, die den ganzen Tag zu allen wahnsinnig nett ist. Und ich stelle mich so an die sehr lange Schlange an und sehe dann, okay, sie ist das. Und weißt du, einfach stellt dir schon deine Papiertüte auf, dass du deinen Kram da besser reinlegen kannst. Winzige Geste, aber total nett und lächelt dich an. Und mein Tag ist aufgeblüht. Und ich habe das dann natürlich auch versucht, so ein bisschen weiterzugeben im Verlauf meines Tages. Und ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen empathisch sein, ein bisschen höflich sein, ein bisschen freundlich sein, auch während man gar nichts dafür erwartet, das setzt sich ja so Butterfly-Effekt-artig so ein bisschen fort,
völlig,
in der eigenen Umwelt.
Völlig, ja.
Und das finde ich halt total schön.
Also wenn du das nächste Mal so einen Tag hast, ne, rufst du mich gerne mal an. Ne, dann
abgemacht.
Lassen wir die Sonne aufgehen. Ich hatte mal ein ähnliches Erlebnis. Wir waren bei einer TV-Produktion in einem Hotel morgens und es ging immer sehr früh los. Und also ich freue mich jeden Morgen, dass ich aufwache und war dementsprechend tierisch gut drauf. Und der Rest war noch nicht so ganz in den Puschen. Und plötzlich ging die Tür auf und eine ältere Dame vom Service kam rein. Melanie, ich sagte, die Sonne ist aufgegangen. Die hat uns angestrahlt, die kam zu uns, hat, ach, wie geht's Ihnen denn an? Und das war so toll. Ich habe das mit einem guten Bekannten, der mit dabei war bei der Produktion, wir guckten sie einfach nur lächelnd an, weil das so toll war. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, also Sie machen den Morgen echt noch ein deutliches Stück heller. Das ist so toll, wie Sie das machen. Und drumherum waren die Leute, die waren 40, 45 Jahre jünger, die sind mit einer Fresse rumgelaufen. Aber nicht nur diesen einen Tag, nicht nur diese eine Ausschnitt, sondern wirklich jeden Tag. Und sie war jeden Tag, war sie die Sonne. Das war toll.
Oh, ist das schön.
Und deswegen super
toll. Solche Leute, ne?
Ja, sie sind großartig. Und ich gebe dir aber völlig recht, man muss, es ist auch so leicht, wenn du nett bist zu anderen, du erhältst den so schnell den Tag. Also auch für diese H&M, auch für die Mitarbeiterin der Modekette, war das danach natürlich ganz anders. Und die war dann, da hast du es richtig in den Augen gesehen. Die war wieder wach, die war wieder da. Vielleicht einfach dieses, ich sehe dich, ist, glaube ich, für viele schon ganz viel wert.
Das finde ich total wichtig, dass man Leute auch Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Verkäuferinnen, Verkäufer, auch an der Supermarktkasse oder auch immer, fast so ein bisschen wie so Automaten behandelt werden, die halt funktionieren müssen,
Ja.
weißt du? Und gerade das, was du sagst, dieses Ich sehe dich, das ist halt so wichtig, ne? Also ich denke mir auch immer, so viele Leute nehmen noch nicht mal irgendwie die Stöpsel aus den Ohren, wenn sie an der Kasse
Ja.
stehen,
Ja.
wo ein menschliches Wesen mit ihnen redet. Und einfach mal was Nettes sagen, goes a long way, auf jeden
Ja.
Fall.
Ich habe auch letztens einer Kassiererin gesagt, sie haben eine tolle Frisur. Du hättest ihr Lächeln
Ach,
sehen müssen.
super,
Du hättest,
ja.
das war ernst gemeint, also
Ja.
ich lüge ja nicht.
Nee, absolut.
Also die,
Komplimente, kleine Komplimente, total,
genau,
total
die machen
schön.
das Leben. Also wer jetzt sich denkt, ich habe lange kein Kompliment bekommen, seid so gut,
einfach mal eins machen.
Verteilt selber
Ja.
welche, genau. Und dann, what
absolut.
goes around, comes around. Darfst du denn schon Details jetzt verraten? Du hast ja schon ein bisschen verraten, aber ich kenne dich ja, du bist ja nicht nur im nächsten Buch, du bist wahrscheinlich schon in Gedanken bei einem halben weiter, oder?
Ja, ein bisschen schon. Ich überlege tatsächlich gerade, was ich danach wieder Fiktionales schreibe, weil ich habe jetzt dieses Sachbuch, an dem ich gerade arbeite. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Also ich habe verschiedene Ideen, aber welches dann wirklich wird, das werde ich aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich klopfe die dann immer so ein bisschen ab, die verschiedenen Ideen, guck mal, was mir dazu einfällt. Manchmal stellt man auch fest, ist eine coole Idee, trägt aber vielleicht nur eine Kurzgeschichte oder so. Und genau, da muss ich mich noch ein bisschen umtun. Aber ich versuche jetzt wirklich, mich auf das zu konzentrieren, was ich gerade mache und den Rest nur so im Hinterkopf schwelen zu lassen.
Also ich kann dir wie immer nur den Tipp geben, Nico ist ein schöner Name für Figuren in Büchern.
Absolut.
Und es kann auch nicht schaden, wenn die Figur durchgängig im Buch ist, ne? Ach, Melanie, es war wie immer sehr, sehr schön mit dir. Vielen Dank, dass du zu Gast warst im Web Talk Show Podcast. Du hast jetzt zum zweiten Mal in deinem Leben eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in dein Mikrofon sagen, was du noch nie in ein Mikrofon dieser Welt gesagt hast, außer vielleicht beim letzten Mal, und es schon immer mal sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was das sein wird.
Ich möchte auf jeden Fall ein Buch empfehlen. Das habe ich noch nie öffentlich empfohlen. Es heißt Random Acts of Kindness. Ich bin gerade über das Gespräch mit Nico drauf gekommen. Und in diesem Buch sind ganz, ganz viele Ideen gesammelt, wie man mit Menschen und Menschen aus dem Umfeld durch super kleine Dinge und total random Dinge eine Freude machen kann. Random Acts of Kindness. Googelt das mal.
Vielen Dank für eure Zeit und klickt direkt auf www.webtalkshow.de, damit ihr die neuesten Interviews als Video sehen könnt. Mehr Web-Talkshows nur für die Ohren findet ihr hier in der Playlist. Ihr werdet eine wundervolle Woche haben. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico Gutjahr.